Gott gibt Zukunft. Wir lesen dazu aus 2. Samuel 7, die Verse 1 bis 18. Als nun der König David in seinem Hause saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher, sprach er zu dem Propheten Nathan: Sieh doch, ich wohne in einem Zedernhause und die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König: Wohlan, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan: Geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Hause gewohnt, seit dem Tage, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt: Warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Darum sollst du nun so meinem Knecht David sagen: So spricht der Herr Zebaoth: Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst, und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Und wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und die du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Als Nathan alle diese Worte und dies Gesicht David gesagt hatte, kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach: Wer bin ich, Herr, Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Gott gibt Zukunft, ein überwältigendes Leben. Ich habe dich von den Schafhürden genommen, diesen 16-jährigen Burschen. Der Samuel salbt ihn zum König und ruft ihn in die Gegenwart Gottes. Was ist das für eine Zeit für diesen jungen Kerl? 14 Jahre lang ein Gejagter und Gehetzter, hinaus sogar aus den Grenzen Israels. 14 Jahre lang, in denen überhaupt keine Zukunft sichtbar war. David hat gelernt zu warten und nicht selber zu handeln. Diese 14 Jahre des gejagten, geächteten Flüchtlings David, das ist die Lehrzeit. die Lehrzeit, die Vorbereitungszeit, dass er dann König über Israel sein kann. Das ist das entscheidende Merkmal an David. Der David tut nichts mehr aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb. Er ist ein Wartender, ein Hörender geworden. Er will ganz Knecht Gottes sein. Das ist das Kennzeichen des Christen. Christen sind solche, und da ist David das Vorbild, die so sagen, Herr, handle du mit mir und durch mich. David hat diese lange, beschwerliche Lehrzeit durchgemacht. Unser Herr wird das immer wieder auch mit uns tun. Wisst ihr, ich denke, das ist das Allerschwerste, das Allerschwerste, dass unser Herr Jesus mit uns so weit kommen kann, dass wir unseren Willen wirklich hergeben, drangeben. Dass wir so beten lernen, so wie Jesus dort in Gethsemane dann gebetet hat, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Die schweren Wege für David, diese lange Zeit, hat ihn an dieser einen Stelle brauchbar gemacht zum Dienst, an dieser entscheidenden Stelle, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Viele Wegstrecken in deinem und meinem Leben, die uns nicht schmecken, die uns schwer werden. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist die Grundlektion. Und erst, wo wir da hineingewachsen sind, wo sich das bei uns entfalten kann, dass ich wirklich das Meine dran gebe und Seines will, dort werden wir Jesus zeugen. Dort bringt unser Leben Frucht. Nun hat David Ruhe. Das ist unsere erste Überschrift. Gott schafft David Ruhe. Er tut das. David musste nichts dazu tun. Ich habe deine Feinde vernichtet. Ich habe dich nun zum König über Israel gemacht. Ich habe alles in deinem Leben bewirkt und gewirkt. Es war ja auch so. Diese ganzen Jahre über, nicht David war der Handelnde. Im Gegenteil. Erinnern wir uns an diese Augenblicke in der Höhle. Saul griff bereit vor sich und die Männer drängen David und sagen, du brauchst jetzt nur einmal zuzustoßen und alles ist geklärt. David sagt, wie sollte ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen? Er hat gewartet. Er konnte warten und hat gelernt zu warten, bis Gott selber handelt. Saul hat an dieser Stelle versagt. Da liegt seine Schuld. Saul hat seine Pläne durchgeführt. Er ging seinen Weg nach seinem Willen. Und so endet dann sein Eigenweg. Im Untergang, in der Vernichtung. David geht Gottes Weg, er wartet, bis Gott grünes Licht gibt, bis er ihm die Wege öffnet, bis er sagt, jetzt handle. Und dieser Weg hat Zukunft, dieser Weg. Was in David vorab gebildet ist, das kommt dann in Jesus zur klarsten Ausprägung. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen meines Vaters. Und das geht bis in die Einzelheiten. Bis in die Einzelheiten hinein. Als seine leiblichen Brüder ihn drängen und sagen, jetzt ist doch das große Fest in Jerusalem. Jetzt ist der rechte Augenblick. Jetzt kannst du auftreten. Da sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er wartet, bis der Vater ihm sagt, jetzt. Das ist das Geheimnis eines Lebens, das in der Vollmacht ist. Dass ich warten kann, bis Gott in meinem Leben Wege öffnet, bis er mich gebrauchen will. Dass mich diese Frage im Innersten bewegt, dieses Verlangen, dieses Wollen. Ich möchte das tun, was Jesus will. Das möchte ich tun. Es freut mich immer wieder, wenn da jemand zum Gespräch kommt und sagt, ich habe nun meine Ausbildung hinter mir, ich könnte jetzt voll in den Beruf hineingehen. Es bewegt mich die Frage, was will Jesus aus meinem Leben machen? Was will er, dass ich tun soll? Das ist die geistgewirkte Frage. Was will er, dass ich tun soll? Dass ich hineinfinde an den Weg, an den Ort, in die Aufgabe, in den Dienst, den er für mein Leben vorgesehen hat, wo er mich einsetzen will. Vor einigen Tagen ist ein lieber Bruder gestorben, in hohem Alter, der mir großes Vorbild war, als ich jung war damals. War unser Vorstand vom CVM in Ruid. Ich habe viel von ihm gelernt, aber es ist mir, je näher ich ihn kennengelernt habe, immer wieder aufgefallen, dass über seinem Leben so etwas wie eine leise Trauer liegt, wie ein kleiner Grauschleier. Und als wir vertrauter waren, habe ich ihn einmal gefragt und habe gesagt, Hermann, was ist eigentlich das? Du bist sonst ein so lebensfroh, freundlicher Mann, aber irgendwie, da muss doch etwas da sein. Dann hat er mir erzählt und hat gesagt, ja, als ich junger Mann war, da habe ich eine ganz klare Schau von Gott her, von Jesus her gehabt und habe gewusst, dass er mich ruft als Missionar. Ich habe sogar im Traum das Land gesehen. Es war ein Land in Südamerika. Dort soll ich hingehen. Ich wusste genau, das will Jesus aus meinem Leben machen. Und er hat die Konsequenz gezogen. Er hat Schreiner gelernt. Noch 2-3 Jahre als Geselle gearbeitet und dann ist er auf eine Bibelschule gegangen, um sich ausbilden zu lassen für diesen missionarischen Dienst. Seinen Eltern war das ein Graus. Die haben mit allen Mitteln versucht, das zu verhindern. Aber er hat es trotzdem getan. Aber als er nach einem halben Jahr zum ersten Mal heimkam von der Bibelschule für längere Ferien, da hatten seine Eltern etwas arrangiert. Eine Hochzeit in der Verwandtschaft, der war dann Brautführer und da haben sie ihm ein Mädchen zugeteilt und es hat gefunkt. Und der Hermann hat sich verliebt. Ja, natürlich ist ja auch schön. Aber eines war bald sehr deutlich. Sie hat zu ihm gesagt, aber da gehe ich nicht mit. Ich bleibe in Ruid. Ich gehe nicht nach Südamerika. Da musst du dich entscheiden, ob diesen Weg oder mit mir. Der hat lange gerungen, so hat er erzählt. Aber er hat dann dieses Mädchen geheiratet. und ging nicht mehr zurück auf die Bibelschule. Das hat ihn in seinem ganzen weiteren Leben innerlich umgetrieben und begleitet. Das war diese geistliche Trauer, die da drüber lag. Jesus hat ihn trotzdem gebraucht und gesegnet. Aber hat immer wieder dann gesagt, er hätte ganz anderes mit mir vorgehabt. Ist wichtig für uns. Wichtig für uns. Darf ich dich ganz persönlich fragen, dem Ort, dem Beruf, in dem Umfeld, in dem du lebst und stehst, ist das der Weg, auf dem Jesus dich gebrauchen will? Das geht ja hinein bis in unsere tägliche Lebensgestaltung. Was sind unsere Tage nicht alle verplant? Ich denke manchmal, das Wichtigste an uns, wir bräuchten eigentlich keine Hände und keine Füße, nichts, aber einen Kalender brauchen wir. Mensch, dass man die Termine aufschreiben kann. Ohne Kalender ist man ein Krüppel. Und da steht dann so viel drin. Wo kann denn Jesus da uns noch treiben? Wo kann er denn handeln? Wo kann er uns gebrauchen? Wir haben unsere Termine festgelegt. Sind wir noch so offen in der Begegnung mit ihm, dass wir unseren Tag so beginnen und sagen, Herr, jetzt lege ich vor dich meinen Kalender hin. Und da steht das und das und das und das drin. Das müsste schon getan werden. Das sind keine komischen Termine, sondern es sind wichtige Sachen. Aber mich treibt eines, Herr, heute. Eines ganz arg. Ich möchte, dass du an diesem Tag dein Programm, dein Dienstprogramm, das du für mich hast, dass das heute an diesem Tag geschehen kann. Ich bin offen für dich. Bitte zeig mir das deutlich und treib mich. Dann lasse ich auch meine Termine weg. Wenn ich dieses Reden höre, sein Ziehen, ich weiß noch, ich war damals in der Synode, früh morgens die Sitzung, wir haben uns getroffen, schon um 7:30 im Hospitalhof. Ich war gerade fertig zum Gehen, da klingelt um 6:30 das Telefon. Da war eine Frau dran und ich sagte, Herr Pfarrer, es wäre schön, Sie würden irgendwann mal bei mir vorbeischauen. Ich würde gern etwas mit Ihnen bereden. Und ich ganz im Gefühl meiner Wichtigkeit, ja, aber ich muss dringend auf die Sitzung der Synode nach Stuttgart. Das Auto gesetzt und weggefahren. Und als ich da aus Holzgerlingen damals rausfuhr, da hat der Geist Gottes zu mir geredet und hat gesagt, was ist denn das jetzt? Du fährst zu deiner Sitzung. Wenn jemand morgens um 6:30 beim Pfarrer anruft, das ist doch Feuer unterm Dach. Da muss doch was sein. Und jetzt fährst du zu deiner blöden Sitzung und hast gesagt, irgendwann melde ich mich. Und als mir das klar wurde, bin ich auf die Bremse gestiegen, habe umgedreht, und stand kurz nach 7 bei dieser Frau in ihrer Wohnung. Und es war höchste Zeit. Sie hat gesagt, bin ich froh, dass Sie begriffen haben, um was es geht. Ich bin am Ende. Dass wir unsere Termine umschmeißen lassen. Unter dieser Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Dass er mich gebrauchen kann. Dass wir nicht unsere Programme durchziehen. Sonst wird es zum Eigenweg. David hat das gelernt. Jesus lebt das bis in die Einzelheiten. Und so ist David zur Ruhe gekommen. Zu dieser tiefsten inneren Geborgenheit, die darin besteht, Ich will mich nicht mehr selber führen. Du sollst als Hirte mich regieren. Im Wissen darum, was jetzt mit mir und an mir und um mich geschieht, das ist der Weg und der Wille meines Herrn. Israel und sein König zur Ruhe gekommen. In Einklang in der Gemeinschaft mit Gott. Wisst ihr, das ist die große Not heute. Wenn wir es ganz aktuell sehen, es sind ja die Nachrichten und Zeitungen in diesen Wochen wieder voll von dem, was dort im Israelland geschieht. Israel ist nicht in dieser Ruhe, sondern das heutige Israel läuft auf seinem eigenen Weg. Sie haben in den letzten Tagen landesweit die großen Übungen abgehalten, falls dort im Irak losgeht und die Giftgasraketen doch fliegen. Man merkt, wie das alles ineinander verwoben ist. Was hat Israel mit dieser Krise der Inspekteure zu tun? Zunächst politisch überhaupt nichts, aber sofort ist es im Brennpunkt. Israel sucht sich seinen Weg. Darum fehlt diese Ruhe. Diese Ruhe. Es sucht sich selber zu sichern. Die Vorzeichen der Politik, Frieden zu finden. Das ist die schwere Lektion, die diesem Volk noch bevorsteht. Vergleichbar mit diesen 14 Jahren Flüchtlingsdasein des David. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Wenn sie anfangen werden zu rufen, dann findet Israel wirklich zur Ruhe. Ruhe ist nicht Untätigkeit, sondern Ruhe ist in Übereinstimmung kommen mit dem Gotteswillen für mich. Das ist das Entscheidende. Ruhe ist nicht abschlaffen und gar nichts mehr tun, alle Viere von sich strecken, sondern diese Ruhe, die hier gemeint ist, ist das Hineinvertrautsein in die Gemeinschaft mit dem Herrn und von dort her wirken und handeln. Gott schafft dem David Ruhe, dahinter steht auch das Wort Shalom. Friede, eigentlich wörtlich Entfaltungsmöglichkeit. Entfaltungsmöglichkeit. Unter uns, auch unter uns Christen und gerade bei uns Christen, ist so viel aufgeregtes Tun. Wir sind so geschäftige Leute geworden. Aus dieser tiefsten Geborgenheit und Gemeinschaft mit dem Herrn handeln. Als nun der König Ruhe hatte in dieser Übereinstimmung. Gott schafft dem David Ruhe. Jetzt das Zweite, er selbst will bei Israel wohnen. Die Davids Geschichte ist ja eine durchscheinende Geschichte, ist an allen Stellen offen und pfeilartig gerichtet auf das Christusgeschehen hin. Auf den Davids Sohn. David hat nun in dieser Übereinstimmung, in dieser Geborgenheit, in dieser Ruhe, da sucht er nicht mehr sich selber. Ich möchte dir ein Haus bauen. Möchte dir ein Haus bauen. So kann nur die innerste Gemeinschaft sprechen, die Liebe. Ich möchte für dich sein. Ich möchte dir ein Haus bauen. Das ist ja auch das, was Jesus tut. Er sammelt das Haus der lebendigen Steine. Er baut dann das Haus für Gott. Und nun bekommt er die überraschende Antwort: Nicht du sollst mir ein Haus bauen, ich will dir eines bauen. Ich will bei dir wohnen, ich will gegenwärtig sein. Das ist das Wunder. Das staunende Wunder, das ganze Evangelium im Alten und im Neuen Testament kann man unter diesem kurzen Satz beschreiben. Gott will bei uns sein. Gott will bei uns sein. Gott will kommen zu uns. Das Wort wird Fleisch und wohnt unter uns. Herr Jesus sagt noch deutlicher: Ich will Wohnung in euch machen. Gott will kommen. Mich bewegt immer wieder eines der Worte des Auferstandenen. Wir sagen das bei dem Abendmahl am Eingang. Da ist er fast wie ein Bittsteller. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der allmächtige Herr steht vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird. Er ruft auch noch und die Tür auftut. Zu dem werde ich eingehen. Gott will kommen. Er will wohnen bei uns. Wohnen, das heißt ja bleibend da sein. Nicht nur für kurze Zeit, sondern wenn ich irgendwo einziehe, da richte ich mich ein. Da geht es um eine dauerhafte Gemeinschaft, um eine dauerhafte Beziehung. Gott will Wohnung machen, jetzt sogar in uns. Sein Geist wohnt in unseren Herzen. So eng will er kommen. Dieser Gedanke des David: Ich will dir ein Haus bauen, dass du Wohnung hast hier bei uns. Das ist ja dieser Sehnsuchtsgedanke, der dahinter steht, dieser Liebesgedanke, dass wir dir ganz nahe sein können, dass wir dich treffen, dir begegnen können. Der Salomo baut ja auch später den Tempel und Gott nimmt Wohnung im Tempel. Das wird zum Mittelpunkt für ganz Israel. Und dort kommen sie aus allen Teilen des Landes dreimal im Jahr, um dem lebendigen Gott zu begegnen und seine Gaben, die Gabe der Vergebung und der Versöhnung zu nehmen. Wir standen einmal bei einer Israelreise dort oben auf dem heutigen Platz, wo früher der Tempel stand, heute die Moschee. Und einer der Teilnehmer hat so ganz aus tiefstem Herzen gesagt: Das ist schade, das ist schlimm, dass es keinen Tempel mehr gibt. Und dann hat ein anderer das ergänzt und hat gesagt: Nein, das ist nicht schlimm. Gott ist aus dem Tempel ausgezogen und bei uns eingezogen. Noch viel näher. Noch viel näher. Wo ich wohne, da will ich einrichten und gestalten. Das will er bei uns, in dieser engsten Gemeinschaft und Nähe. Ich will Wohnung in euch machen. So eng ist jetzt mit Jesus in seinem Heiligen Geist die Gemeinschaft geworden. Sein Geist wohnt in unserem Herzen. Damit entfaltet sich in uns Ewigkeit. Der Paulus kann einmal sagen: Und so werden wir verklärt von einer Herrlichkeit in die andere. Wisst ihr, darum geht's, dass wir Jesus Raum machen, dass er wohnen kann. Das ist ein anderer Begriff und ein anderes Wort für missionieren, evangelisieren, Zeugnis geben, dass Menschen die Tür öffnen und der Geist Gottes in ihrem Leben kommen kann, Wohnung machen kann, Raum schaffen. Das sind gar keine riesigen Dinge, sondern das tun wir zum Beispiel als Eltern. Für Jesus Raum machen. Jetzt kommen wieder diese Advents- und Christfesttage. Seine ungeheuer gute Gelegenheit, um für Jesus Raum zu schaffen. Dass wir einmal das tägliche Monotone einerlei, in das verfallen wir Christen auch ganz arg schnell. Wenn wir abschalten wollen, dann schalten wir ein und glotzen in das Viereck. Sagen, jetzt entspanne ich mich. Nein, dass wir diese Tage nützen und dass wir zum Beispiel einmal ausschalten und sagen, Kinder, das können auch ältere Kinder sein, Kinder, ich habe eine ganz eindrückliche Geschichte gefunden, die möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Raum schaffen für Jesus. Oder dass wir miteinander einmal wieder darüber sprechen. Das sind die ganz einfachen Fragen. Was ist eigentlich Advent? Warum hängen wir uns diesen komischen Kranz da in die Stube mit den Kerzen? Und dann sind wir ganz schnell beim Wesentlichen. Für Jesus Raum schaffen. Das geht auch ganz arg gut in der Nachbarschaft. Da wohnt der Karl drei Häuser weiter, der will von Gott, Kirche und Bibel absolut nichts wissen. Aber ab dem 28. November hat er einen Christbaum im Garten. Hell erleuchtet. Dann sage ich, ja Karl, bist du plötzlich fromm geworden? Ja, warum? Ha, du hast einen Christbaum im Garten. Und so kommt man ins Gespräch. Raum schaffen für Jesus, dass er Menschen begegnen kann und einziehen kann bei ihnen. Es gibt keine geeignetere Zeit als die Wochen, die jetzt kommen. Raum zu schaffen für Jesus. Nicht schwülstig, nicht übertrieben, sondern in der ganz normalen täglichen Begegnung. Kürzlich war kurz was einkaufen, eine Frau hinter mir, die sagt, das ist ja schlimm. Jetzt haben wir erst Mitte November und überall gibt es schon Weihnachtsmänner. Da sag ich, das ist ja sowieso komisch. Wir feiern doch nicht den Weihnachtsmann. Wo kommt denn der her? Das weiß ich selber nicht ganz genau. Warum Weihnachten und der Weihnachtsmann zusammengehören. Jedenfalls ist es aber dann, konnte man sofort weitermachen und sagen, es ist doch eigentlich, heißt gar nicht Weihnachten, sondern es ist Christfest. Jetzt sind wir schon beim Thema. Raum schaffen für Jesus, dass er wohnen kann. Wisst ihr, es ist kein Zwangseinzug. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das sind Anklopfwochen jetzt. Dass wir das auch nützen, dass wir wirklich so zu ihm sagen, Herr, ich bin heute bereit in den Begegnungen, die du mir schenkst, dass ich für dich Raum schaffen will. Benütze mich dazu. Wo ich wohne, da wird mein eigener individueller Stil sichtbar. Ich habe es, glaube ich, schon einmal erzählt als Student. Da habe ich unendlich viele Zimmer bewohnt. Aber wer mich dort besucht hat, der hat nicht gewusst eigentlich, wer ich bin. Sondern es waren lauter möblierte Zimmer. Und was da drin stand, entsprach in der Regel durchaus nicht meinem Geschmack. Sonst war halt so drin. Und für die paar Monate, wo ich an diesem Studienort war, habe ich das ausgehalten. Ich habe mal ein Zimmer bekommen in Hamburg, sehr günstig, auf St. Pauli. Die alte Dame, es war ein riesengroßes Zimmer, schön. Ich habe es aber nur bekommen unter der Bedingung, dass jedes Mal, wenn im Fernsehen ein Krimi kommt, ich mich zu ihr dazusetze, wenn ich da bin. Denn sie hat ungeheuer gern Krimis angeschaut, aber sich dabei immer sehr erschrocken und brauchte irgendwie männlichen Beistand. Ich habe noch nie so viel Krimis gesehen wie in dem Jahr in Hamburg bei der Frau Paulsen. War ein herrliches Zimmer. Und das ganze Zimmer war dominiert von einem ganz arg großen, wuchtigen, uralten, schwarz gebeizten Schrank. Am Anfang hat mir das gefallen, aber im Laufe der Wochen ging mir das auf den Geist. Ich habe gesagt, Frau Paulsen, wäre es nicht möglich, dass wir diesen Schrank rausstellen. Mir würde es ein viel kleinerer tun, aber ein bisschen in einem freundlicheren Ton. Die hat eine große Wohnung, noch viele Zimmer. Das ist ja aber grandig geworden. Er hat gesagt, nein, nein, der Schrank bleibt drin. Der ist von meinem verstorbenen Gemahl und das ist Erinnerungsstück. Und da stand er immer und da bleibt er. Eher können Sie ausziehen. Da war sie konsequent. Der Schrank blieb drin. Wisst ihr, der Geist Gottes wohnt in unserem Herzen. Und jetzt will er gestalten. Jetzt will er gestalten. Und dann sagt er mir, du, dieses Möbelstück, dein ständiges Beleidigtsein, ich würde es gern raustun. Was Freundlicheres rein. Und dann sage ich nein. Sage ich nein. Ist ja so bequem, da nehmen so viele Rücksicht drauf. Achtung, wenn der kommt, dann musst du vorsichtig sein. Überleg dir jedes Wort, das du sagst. Greif ihn ja nicht zu hart an, der ist schnell eingeschnappt. Das bringt viele Vorteile. Da lebt man bequem. Auch im Hauskreis widerspricht einem keiner. Jeder von uns weiß, dass der Geist Gottes, der spricht zu uns, sagt, ich möchte gern bei dir umeblieren. Ich möchte das raustun. Aber er macht keine Zwangsräumung. Dass der Geist uns gestalten kann. Wisst ihr, daran erstirbt so viel lebendiger Glaube. Der Geist Gottes wohnt in uns, aber wir lassen ihn nicht gestalten. Es gibt einen ganz bösen, schlimmen, gottlosen Satz von Christen, den wir arg oft gebrauchen, der heißt, so bin ich halt. Kannst nichts mehr machen. Doch, doch. Wo ich den Geist Gottes wirken lasse, da verändert sich wirklich etwas. Wird diese Frau gesagt, sie sind seit mehr als 20 Jahren verheiratet. Sie sagte, in unserer Ehe hat es nie richtig geklappt. Es war für mich immer ganz arg schwer. Und jetzt seit einem halben Jahr, ich kann nur staunen, was sich entwickelt, was geschieht. Ich habe gedacht, da kann gar nichts mehr sein. Und jetzt ist es, wie wenn wir frisch verheiratet wären. Es fängt ganz neu an. Und wisst ihr, wo der Punkt lag? Sie ist gekommen und hat gesagt unter Tränen, ich muss das bekennen, ich war immer die Starke, die, die gemacht hat, die gestalten wollte, die es getan hat. Das ist meine Schuld. Und damit habe ich alle Entwicklungen verhindert. Ich wollte es immer zwingen. Und als sie das aufgehört hat und gesagt hat, Herr Jesus, ich habe uns alle in eine Sackgasse geführt und wir kommen nicht mehr raus. Ich bitte jetzt, vergib mir und ich möchte auf dich hören. Verändere du. Da hat's angefangen. Da hat's angefangen. Lass den Geist Gottes in deinem Leben umräumen, neu möblieren, gestalten. Mit dem Galaterbrief gesagt, dass er die Frucht des Geistes an dir und aus dir wirken kann. Gott schafft David Ruhe. Er will bei Israel wohnen. Und jetzt das Dritte, er will Vater sein. Er gibt David diese Verheißung. Er macht ihn zum Segensträger. Ich will dir einen großen Namen machen, der in einer Reihe genannt wird mit denen, die sich auf Erden groß nennen. Darin wird die Dienstaufgabe des David beschrieben. David steht für Gott. Ich will dir einen großen Namen machen, wo ich anfange, mich in dieser Ruhe zu entfalten. Jetzt und hier schon in diesem Leben, in diese Geborgenheit und Übereinstimmung mit dem Willen Gottes hineinzufinden. Da geschieht etwas. Da geschieht etwas. Er will Raum zum Leben, zur Entfaltung geben. Ich will Vater sein. Vater, das hebräische Wort heißt eigentlich ganz wörtlich übersetzt, der es knospen lässt. Wunderschöner Begriff. Der Hebräer denkt nicht abstrakt, er denkt immer genau in vorstellbaren Bildern. Der es knospen lässt. Das ist ja das große Wunder. Jetzt erleben wir gerade den umgekehrten Vorgang. Jetzt verlieren die Bäume vollends ihr Laub. Und dann stehen die da im Garten, sodass es aussieht, jetzt sind sie hey, nichts mehr dran. Gar nichts mehr. Wenn man so einen Baum im Winter sieht, als unser indischer Bruder zum ersten Mal im Winter hier in Deutschland war, der hat gestaunt, hat gesagt, bei euch ist ja alles kaputt. Ist alles kaputt. Das gibt's in Indien nicht. Der hat alles, das ganze Jahr über sind die Blätter da. Sieht aus, wie wenn alles kaputt wäre. Für mich ist das jedes Mal ein überwältigendes Geschehen, wenn das dann in den Märzwochen beginnt. Der es knospen lässt. Vater sein, das ist die Zusage und Verheißung an jeden Einzelnen von uns. Ich lasse es in deinem Leben knospen, da entfaltet sich wieder etwas. Da kommt etwas. Mir hat in diesem Jahr der Nussbaum in unserem Pfarrgarten das ganze Jahr über eine Predigt gehalten. Ich esse leidenschaftlich gern Nüsse und deswegen haben wir schon ganz früh einen Baum gepflanzt, der uns gebracht hat und gesagt, das dauert 10 Jahre, bis da was kommt. Es hat nicht so lange gedauert. Wir konnten letztes Jahr, glaube ich, über 50 Nüsse ernten. Klasse, wir haben ein Nussenfest gefeiert. Und jetzt stand er wieder Anfang März in vollem Laub, wie der wächst, ist gewaltig. Dann der April und hat sich entfaltet, die Triebe kamen raus. Ich stehe immer wieder vor dem Nussbaum. Dann kam diese Frostnacht, Ende April, Anfang Mai. Und dann wurde das alles schwarz. Es ist abgestorben. Und ich war tief traurig und habe gedacht, es muss er raus, es ist der kaputt. Der ist hey. Und habe nicht mehr nach dem Nussbaum geschaut. Und einige Wochen später, da hat er wieder ausgeschlagen.
Er hat wieder ausgeschlagen. Es wird zur Predigt geworden. Erstorben. In der Kälte. Alles kaputt, so sieht's aus. Und jetzt treibt er wieder. Jetzt treibt er wieder. Stand in voller Pracht. Wie habe ich mich gefreut. Aber keine einzige Nuss. Blätter hat er noch bekommen. Aber Früchte nicht mehr. Die waren kaputt. Aber jetzt schaue ich ihn gern wieder an und warte auf nächstes Jahr. Wenn Gott schon das in seiner Schöpferkraft an einem Baum tun kann, wie viel mehr an uns? Wie viel mehr an uns? Vater sein, dass es wieder sprost, dass es sich wieder entfaltet, dass wieder etwas wächst und wird, wo ich denke, da ist nichts mehr zu machen. Vater, dahinter steht auch diese eindeutige Aussage, ich hab euch lieb. Ich hab euch lieb. Wir haben von Gottes Liebe zu reden und haben das weiterzugeben. Alle Fürsorge, die er uns zuwendet, ist eine ungeheuer befreiende Botschaft. Ich habe euch lieb, der Vater hat euch lieb. Ich bin jetzt wieder vor wenigen Wochen ja in Indien gewesen und da in Begegnungen mit vielen, vielen Menschen aus den Naturreligionen, wenn man das so sieht, was da für eine Furcht herrscht, was da für eine Angst herrscht vor den Göttern. Und wir können sagen, Gott hat uns lieb, der Vater hat uns lieb. In aller Fürsorge und all dem, dass er uns umgibt, dass er die Verantwortung für unser Leben übernimmt, dass er will, dass es sich entfaltet, dass er für unser Leben ein Ziel hat. David sagt, ich möchte dir ein Haus bauen. Und Gott sagt, ich baue es dir. Wisst ihr, das muss ein Augenblick gewesen sein, als Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, da kündigt er seinen Tod an und dann sagt er, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und ich gehe jetzt hin, euch die Städte zu bereiten. Herrlich. Dahin zielt diese Ruhe. Es wird ganz arg wichtig, dass wir das nicht gleich auf die Ewigkeit beziehen. Nicht gleich auf die Ewigkeit. Das ist das Ziel der Wege Gottes mit uns. Aber diese Ruhe, dieses Geborgensein, die Übereinstimmung, die Gemeinschaft mit Jesus, die will in dieser Zeit, in unserem irdischen Leben wachsen. Dann werden wir hingelangen zu dieser ewigen Ruhe. Und auch diese ewige Ruhe ist nicht Nichtstun, sondern ist gefüllt durch das Gotteslob und die ungetrennte Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden ihm gleich sein. Unser Leben geht auf diese vollendete Ruhe zu. Ich denke noch dran, wie ein ganz lieber Bruder letztes Jahr im Sterben lag, diese schlimme Krebskrankheit. Und wie er dann gesagt hat, als wir darüber gesprochen haben, über das Ziel, das auf uns wartet, gerade dieses Wort in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wie er dann gesagt hat, ja, darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich. Aber es ist arg schwer, bis dieses irdische Haus abgebrochen ist. Das ist arg schwer. Der Apostel Paulus sagt, und wenn dieses irdische Haus abgebrochen wird, dann haben wir ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Gott zielt mit unserem Leben darauf, dass wir ganz zu ihm kommen, einziehen in das ewige Haus. Aus der Geborgenheit und dem Frieden in der Übereinstimmung mit seinem Willen, jetzt in dieser Zeit, in diese ewige Gemeinschaft, in seiner Ewigkeit. Ich möchte es einmal ganz persönlich sagen, hineinfinden in diese Ruhe. Bei der letzten Reise in Indien, wir waren unterwegs zu einem Dorf im Dschungel, tief drin. In diesem Dorf, da war ein Mann Christ geworden, Anfang dieses Jahres, der Bindu. Und dann hat er, das erinnert mich sehr an diese Bitte Davids, dann hat er zu dem Evangelisten gesagt, komm in mein Dorf, ich baue auch für den Gott Jesus ein Haus. Dort kannst du predigen. Und er hat am Rand des Dorfes eine ganz einfache Buschkirche gebaut. Und dann hat er das ganze Dorf eingeladen zur Einweihung. Und am Samstag ist er mit seiner Familie in die Kirche gegangen, um sie herzurichten und zu schmücken. Und solange er dort war, haben sie ihm sein Haus niedergebrannt. War nichts mehr da. Zwei Ziegen sind dem Feuer entkommen. Und die hat er genommen und geschlachtet und ein Festessen fürs ganze Dorf gemacht. Er hat die Einweihung gehalten. Und durch dieses Handeln gab es im Dorf einen Aufbruch und es entstand eine kleine christliche Gemeinde. Und wir haben gesagt, gut, wir besuchen diese Gemeinde. Es ist in diesen Wochen für unsere Christen in Indien sehr gefährdend, weil diese kommunistischen Freiheitskämpfer, die dort im Dschungel sich verbergen, radikal gegen manche von ihnen vorgehen. Wir waren nun unterwegs zu diesem Dorf, war schon in der Nacht. Dann kommt plötzlich einer und redet mit dem Singh, unserem Missionsleiter. Und ich frage dann, was ist? Und er schaut mich an und sagt, gerade kommt er und sagt, dass die Terroristen im Dorf waren und haben das Haus, nämlich diese einfache Kirche, in der wir übernachten sollen, niedergebrannt. Und haben im Dorf Zettel aufgehängt. Ich habe einen davon mitgenommen. Da stand drauf, wer an dem Fest für diesen Gott Jesus teilnimmt, dem hauen wir die Arme und die Beine ab. Und wir waren jetzt unterwegs zu diesem Dorf und dann fragt mich der Singh, sollen wir weitergehen? Ich habe kreatürliche Angst bekommen. Ich hatte meinen Sohn mit dabei auf dieser Reise. Ich habe gedacht, ist das verantwortlich? Kann man das so machen? Und dann fiel mir dieses Wort ein. Der Mietling flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und in dem Augenblick, das war wie weggewischt, wie weggewischt. Ich habe gesagt, wir gehen, wir gehen. Wir sind dann durch den Dschungel, durch zum Dorf gegangen. Es haben fast 1000 Menschen auf uns dort gewartet. Das war eine ganz arg beeindruckender, gesegneter Abend. Bis nachts um zwei. Wir haben noch einen Film gezeigt. Und als ich nachts aufwachte, da habe ich gehört, da saßen die Evangelisten und Bibelschüler die ganze Nacht um die Hütte und haben gebetet. Und am nächsten Morgen, da stand noch die kleine Schar der Christen dort von Poturatschu da und hat uns verabschiedet. Und ich habe sie dann gefragt, ja, und wenn die Terroristen jetzt ihre Drohung wahrmachen? Sie haben gesagt, wir haben keine Furcht. Wir vertrauen auf den Gott Jesus und er wird das tun, was für uns am besten ist. Aus der Furcht in die Ruhe, in die innerste Geborgenheit. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir beten dich an. In dir ist das Geschehen, ist greifbare, sichtbare Wirklichkeit und Kraft geworden, dass unser Leben zur Ruhe kommen kann, zur Fülle kommen kann, dass es weiter wächst, dass Neues beginnen kann. Du hast die Kraft dazu. Du suchst die engste Gemeinschaft mit uns. Du wohnst in unseren Herzen. Hilf uns dazu, dass dieses immer wichtiger wird für uns. Wir wollen tun, was du willst. Wir wollen dir zur Verfügung stehen. Wir wollen, dass du uns gestalten kannst. Wir leben unter dieser überwältigenden Zusage, dass wir bei dir einmal in deiner Ewigkeit vollendet sein werden. Dahin bring uns aus Gnaden. Amen.